Hunde, Hitze und die Halde.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Als erstes sprechen wir über Hunde, genauer gesagt über die Hundesteuer. Da hat die Stadtverwaltung sich jetzt was ausgedacht. Ich glaube, beschlossen ist es noch nicht, aber es ist angedacht, dass man jetzt nächstes Jahr von Haushalt zu Haushalt gehen möchte und dort gucken möchte, lebt da ein Hund? Und wenn ja, werden dafür auch Steuern bezahlt. Dafür soll ein privates Unternehmen engagiert werden, das das macht, und das sorgt natürlich jetzt schon für Diskussionen. Ich glaube, Thomas, du bist im Thema.
Ja, also mir ist das halt in den Unterlagen aufgefallen zur anstehenden Ratssitzung jetzt, ne? Heute am Donnerstag ist die ja. Und es geht darum, es gibt eben in Mahl nicht nur die ehrlichen Hundebesitzer, die jedes Jahr schön ihre 109 Euro Steuer berappen, wenn es ein Hund ist, der nicht auf der Landesliste steht, sondern eben es gibt auch Leute, die einen Hund haben und dafür nicht zahlen. So, und diese Einnahmen will sich die Stadt natürlich nicht entgehen lassen und orientiert sich da auch an Vorbildern von Nachbarstädten. Ne? Dorsten führt zum Beispiel zurzeit eine Hundebestandszählung durch und die haben jetzt schon festgestellt, oh, da sind ja Hunderte von Hundebesitzern, die für ihr Tier offenbar nicht zahlen. Und da geht es um richtig Geld und die Leute, die haben dann allerdings wohl offenbar letztmalig Gelegenheit, ihren Hund nachzumelden. Aber es ist natürlich eine unangenehme Situation. Mit anderen Worten, jeder in Mahl, der eine Wohnung hat, muss damit rechnen, dass im nächsten Jahr geklingelt wird. Das ist noch nicht beschlossen. Ne? Das ist erstmal nur eine Vorlage der Verwaltung an den Rat. Aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass der Rat in seiner Sitzung nach der Sommerpause im Herbst dieses genau beschließen wird. Und das bedeutet, 2027 klingelt es. Natürlich bei allen, das heißt bei allen, die auch keinen Hund haben. Und dann steht da jemand vor der Tür und fragt. Ne? Und damit keine Panik aufkommt, die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt weiterhin.
Wollte ich gerade fragen, wie ist das denn dann, wenn du jetzt keinen Hund hast? Wie beweist du, dass du keinen Hund hast?
Ja, indem du glaubwürdige Angaben machst. Also die Leute, die da kommen, die Prüfer, die Kontrolleure, die fragen, das soll also ein externer Dienstleister sein, die stellen ihre Fragen und man antwortet nach bestem Wissen und Gewissen und das akzeptieren die auch. So, wenn natürlich in dem Augenblick dann im Hintergrund Bellgeräusche zu hören sind, dann kann man sagen, dass das die Stereoanlage ist, die gerade Hundegeräusche abspielt, die man so gerne hört, aber man wird dann unglaubwürdig.
Ne?
Es gibt
tatsächlich so als Abschreckung mit Bewegungsmelder so Lautsprecherboxen, kannst du an der Tür hinstellen, ja. Und wenn da einer an der Tür was manipuliert, fangen die an zu bellen quasi.
Ja, ja.
Also nur so ganz nebenbei. Ja, ja. Aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn die nicht in die Wohnung kommen dürfen und dann halt entweder sagen, sie haben einen Hund, obwohl da gar keiner ist, oder umgekehrt, wie dann die Beweislage aussieht.
Ja, wird schwierig. Also man muss das Ganze wird schon so ein bisschen auf Treu und Glauben sein. Ne? Aber trotzdem, das Ganze hat seinen Effekt. Also in Marl war das so, es hat die letzte Hundezählung im Jahr 2001 gegeben, ist also schon lange her. Ja. Damals hat die Kasse, ne, Heinz-Peter, du hast mal darüber berichtet tatsächlich ein Jahr später 140.000 Euro mehr eingenommen als das im Jahr vor der Hundebestandszählung. Das heißt, 140.000, das sind dann etwa 1.400 Hunde, die nachgemeldet wurden. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Und genau das verspricht man sich jetzt eben auch, weil man einfach mehr Steuergerechtigkeit will. Es gibt die vielen ehrlichen Hundebehalter, die zahlen. Und es gibt offenbar schwarze Schafe, die zahlen nicht. Und da will man einfach mehr Gerechtigkeit schaffen.
Siehst du, da bin ich total geplättet. Ich muss gestehen, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, aber es ist ja auch schon 25 Jahre her.
Ja, die 50 Zeilen, die ihr damals geschrieben hast, vor 25 Jahren, die hast du doch noch.
Bei mehreren hundert Artikeln, die man pro Jahr schreibt. Nee, ich bin aber gestern im Hauptausschuss gewesen und da kann ich das bestätigen, was du gesagt hast. Die Politiker haben auch nochmal nachgefragt. Ja, wie ist das denn? Müssen die Marler denn die Leute in die Wohnung reinlassen? Nein, sie müssen das nicht, wenn sie nicht wollen. Ne? Sie können aber auch sagen, kommen Sie kurz mal rein oder so, ne, wenn die da nicht an der Haustür stehen bleiben wollen, ne, wenn es gerade regnet oder so. Aber man muss, niemand muss die Leute reinlassen und tatsächlich, man kann das so auf Treu und Glauben sagen, ja.
Ja, aber da sind natürlich dann so diese Grenzfälle, sage ich jetzt mal, das sind spannende, ne? Also was passiert zum Beispiel, wenn ich nicht zu Hause bin? Kommen die dann nochmal wieder? Kriege ich dann Post? Dann muss man sich die Frage stellen, warum nicht von vornherein für alle Post zum Beispiel, ne? Und wie gesagt, was macht man, wenn diese Kontrolleure jetzt eine andere Auffassung haben und der Meinung sind, doch, da ist ein Hund, obwohl man gar keinen hat zum Beispiel? Also das wären so Fragen, die sind noch offen.
Gut, so irgendwie. Ins Detail sind die nicht gegangen. Ich nehme an, zweimal gehen die auf jeden Fall hin, aber dann
Also viel spannender ist eigentlich, oder auch spannend ist in dem Zusammenhang ja die Frage, was wird mit der neuen Hundesteuersatzung, die es dann auch geben soll? Dahinter steckt die Frage, wird die Stadt mal so eine Befragung vielleicht auch nutzen, um die Hundesteuer an sich anzupassen? Ja. Also was auf jeden Fall passieren soll, ist, dass Hundehalter, die einen Hund haben, die auf dieser sogenannten Landesliste stehen, also gefährliche Hunde, das, was man so landläufig Kampfhunde nennt oder auch bestimmte Hunderassen, die so, ich sag mal, den Ruf haben, gefährlich sein zu können. Das kann zum Beispiel auch ein ganz normaler Rottweiler sein, ne? Ja. Auch wenn er lieb erzogen ist, steht er auf der Liste. Solche Leute, solche Hundehalter zahlen bisher auch nur den Grundtarif, also diese 109,80 Euro, glaube ich. Und die müssen tatsächlich damit rechnen, dass ab 2027 dann eine massive Erhöhung kommt nach dem Vorbild von Nachbarstädten. Da ist das nämlich so, dass zum Beispiel dann so ein Rottweiler oder ein Pitbull oder ein Staffordshire oder wie die heißen, ne, diese gefährlich, potenziell gefährlichen Hunde.
Sogenannten Kampfhunde, auch wenn es keine sind.
Ja, da zahlt man nämlich dann pro Hund mal eben 500 Euro. Ui. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und das kommt auf jeden Fall auf mal zu. Und dann, ich habe den Kämmerer mal gefragt, ganz offen, ob dann auch jeder normale, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Hundehalter mit einer höheren Steuer rechnen muss. Da sagte er, das ist noch offen, das wird diskutiert. Da kann er jetzt noch nichts zu sagen. Ne? Wobei man wissen muss, dass die Hundesteuer in Mal schon seit vielen Jahren gleich ist. Also ja, ich würde das nicht ausschließen, zumal die Stadt ja nun knapp bei Kasse ist.
Und Einnahmequellen braucht, genau.
Und da ist die andere Frage dann, haben die auch schon gesagt, was das kosten würde, so eine Zählung?
Ja, also da hüllt man sich natürlich in Schweigen, zumal es den Dienstleister, glaube ich, noch nicht gibt. Das muss ja noch ausgeschrieben werden, solange darf man sowieso nicht über Geld reden. Die betonen halt nur bei der Stadt, dass also der Aufwand für die Zählung niedriger sein soll als das, was man sich an Zusatzeinnahmen durch, ich sag mal, ertappte Hundehalter, die nicht zahlen, dann erhofft. Ne? Also es soll mehr Geld in die Kasse kommen.
Okay, also man dann Strich, ne? Schätzt optimistisch jetzt und sagt, das wird sich rechnen.
Ja, ja.
Also wenn es dann doch nicht so läuft, dann
halt ja, nicht. Dann eben nicht. Ne? Aber es ist ja im Grunde nachvollziehbar. Ich muss sagen, ich bin kein Hundehalter. Wir hatten auch als Kind, wir hatten nie einen Hund in der Familie. Ich kenne die Verhältnisse nicht so. Ne? Ich hätte auch als Kind gerne einen gehabt, aber meine Eltern wollten das nicht. Und ja, also wie das ist, also für mich ist das selbstverständlich. Wenn ich einen Hund habe, melde ich den an. Und ich sag mal, 109 Euro ist gut, ist Geld. Ne, aber über das ganze Jahr gesehen ist das eigentlich noch ein fairer Preis. Ne? Ich glaube, in Nachbarstädten ist das deutlich teurer. Da kostet das bis zu 130 Euro. Ne? Also mal ist da noch so moderat unterwegs, sag ich mal. Ne? Ja, also ich würde es immer machen. Habe ich einen Hund, zahle ich auch die Steuer, bin ich auf der sicheren Seite. Ne? Und ich glaube, das soll auch relativ fair verlaufen. Wenn man jetzt ertappt werden sollte im Jahr 2027, also diesen Ratsbeschluss vorausgesetzt, dann wird einem, glaube ich, die Gelegenheit geboten, den Hund nachzumelden. Also da kommt dann jetzt nicht sofort der Bußgeldbescheid über 500 Euro oder so, sondern da kommt dann, keine Ahnung, ein Formblatt, wo man sozusagen sich melden kann, das eintragen kann. Dann zahlt man nach natürlich für das laufende Jahr oder vielleicht auch für das Hundeleben. Das weiß ich natürlich nicht so genau, wie das geregelt ist.
Ja, aber da musst du auch wieder erstmal nachweisen, dass der Hund schon so lange dem Besitzer ist. Das ist ja alles auch wieder kompliziert.
Ich könnte mir auch vorstellen, es geht nicht rückgewandt, sondern es geht ab aktuell und vorwärts dann. Ja, also im Grunde eigentlich eine sehr faire Sache.
Vom Prinzip her, ja. Das hört sich halt nur im ersten Moment so ein bisschen brachial an. Wir klingeln jetzt überall an und gucken mal, ob da Hunde sind.
Treten die Tür ein.
Ja, man stellt sich das halt erstmal so komisch vor, ne? Weil gibt's ja sonst in der Regel nicht, dass die Stadt jetzt überall anklingelt und mal guckt, was Sache ist.
Nein, aber wie gesagt, die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt. Also wer keinen reinlassen will, der lässt keinen rein und ja.
Naja, solange sie nicht die Firma engagieren, die normalerweise Telekom-Verträge vertickt, ist, glaube ich, alles gut. Ja, werden wir natürlich weiter verfolgen. Steht schon fest, wann die es beschließen wollen?
Jetzt? Ja, die wollen es im Herbst beschließen, jetzt okay. Noch nicht. Jetzt ist es erstmal eine Information für die Politik nach dem Motto, liebe Ratsherren, liebe Ratsfrauen, wir haben das vor. Ne, stellt euch drauf ein, besprecht euch, ne, wollt ihr das? Aber ich gehe ganz fest davon aus, dass das im Herbst 26 beschlossen wird und dann im Laufe des Jahres 27 kommt.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und damit kommen wir jetzt zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr auch auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App. Und da haben wir nach wie vor ein Angebot, 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und während die Weltmeisterschaft noch läuft, auch wenn unsere Mannschaft raus ist, aber die Weltmeisterschaft geht weiter und unsere E-Paper-Aktion deshalb auch. E-Paper könnt ihr 8 Wochen lang für 8 Euro testen und dann mal schauen, dass das halt nicht nur die gedruckte Zeitung auf Papier ist, sondern tatsächlich aktueller noch. Wir hauen da auch nachts noch aktuelle Ergebnisse rein und wenn sich irgendwas in der Welt tut, findet ihr das dort auch. Deshalb 8 Wochen, 8 Euro einfach mal zum Austesten. Und des Weiteren läuft natürlich nach wie vor unsere Aktion Taschengeldjäger unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr alle Infos dazu. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Und wir haben auch in unserem Werbemarkt nach wie vor offene Stellen. Schaut mal unter exploreyourtalents.de/jobs, da findet ihr alles Weitere, unter anderem auch zum Thema Telesales Manager und HR Payroll Specialist. Und wenn euch diese Begriffe was sagen, dann seid ihr vielleicht schon genau richtig hier. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema und da ist keiner drum herum gekommen. Es war heiß und es wird auch wieder heiß. Wie habt ihr die Tage so verbracht? Vor allen Dingen den Samstag, der war ja richtig knallig.
Oh, ich finde das unerträglich. Ich bin jetzt, was Hitze angeht, eigentlich keine Pussy, aber also es war schon ordentlich, fand ich. Und ja. Wir haben gar nicht so viel gemacht. Wir haben uns abgekühlt mit Eis. Ich habe meiner Mutter auf ein bisschen Eis vorbeigebracht, also so, damit die ist schon sehr alt, 87, und damit die es da auch ein bisschen kühler hat in ihrer Wohnung. Und meine Frau und ich, wir haben auch ordentlich uns abgekühlt, Eis gegessen. Auf der Terrasse haben wir es eigentlich gar nicht ausgehalten. Ja, also bei Hitze sind wir alle kompetent, ne?
Ja, Thomas, erzähl du mal.
Ja, also man muss schon aufpassen und sollte auch auf das hören, was Ärzte sagen. Also ich habe eigentlich was total Unvernünftiges gemacht. An dem Mittwoch vor dem heißen Samstag, da war es ja auch schon über 30 Grad, da hatte einen freien Tag, habe ich so eine 100 Kilometer Fahrradtour gemacht, weil ich einfach nicht zu Hause sitzen wollte. Ne? Habe unterwegs auch sicher 3 Liter Wasser getrunken. Aber am Abend habe ich es doch gemerkt, dass das nicht so schlau war. Ich bin also einmal nach Münster und zurückgefahren, so auf meinen Lieblingsweg.
Was man halt so macht an seinem freien Tag.
Ja, hatte ich einfach. Fahrrad. Ach, ich habe da Bock drauf. Ich bin halt ein passionierter Fahrradfahrer. Ich mag das einfach, ne? Unterwegs zu sein im schönen Münsterland, ja. Aber ich habe es abends gemerkt, dass das so schlau auch nicht wäre. Man hatte dann doch so einen leichten Kopfschmerz und da konnte ich auch nicht mehr gegen antrinken mit Malzbier und Mineralwasser. Das hatte ich dann noch einen Tag. Dann ist es weggegangen. Ja, und an dem ganz heißen Tag, dem Samstag, da haben meine Frau und ich, wir haben dann so ab 14 Uhr den Betrieb eingestellt. Ja. Vormittags musste man noch ein bisschen was hin geregelt kriegen, einkaufen und 2, 3 Sachen noch erledigen. Aber dann war wirklich gut. Dann haben wir uns in den kühlsten Raum in unsere Bude gesetzt, ein Buch aus dem Regal gezogen, Eis gegessen, ganz genau, und haben einfach fast nichts gemacht. Also wenn es so an die 40 Grad geht, dann verliere ich auch die Lust. Also dann werde ich auch irgendwie müde und schlapp. Und ich habe die Nächte davor nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Ich habe bei offenem Fenster geschlafen, also Rollo hoch, Fenster auf. Also nicht nur auf Kipp, sondern richtig auf. Und trotzdem habe ich nicht gut geschlafen. Und das spüre ich irgendwie immer noch.
Das kann man mit gleichzeitig auch noch Vollmond, muss man auch dazu sagen. Also da reagiere ich zum Beispiel immer drauf, wenn Vollmond ist, schlafe ich schlechter.
Ich dachte schon, du wärst so ein Werwolf.
Das vielleicht auch. Vielleicht ist das der Grund, ich erinnere mich nur nicht.
Nein, der Königsweg wäre das Freibad gewesen. Da hätte man hingehen sollen. Ne? Ja. Hier in Mahl gibt es ja 2 tolle Freibäder, die auch schon so an ihre Grenzen gekommen sind in den Tagen. Ne? Ich bin nicht so der Freibad-Typ. Das wäre sonst die echte Alternative gewesen. Ne? Mal abkühlen.
Freibad macht Spaß mit Kindern, aber steht uns bald wieder bevor. Aber
Ja, du bist ja Opa geworden. Ja, genau. Ne? Super.
Aber ein bisschen dauert es noch. Ja, also Das war auch in Mahl war richtig schlechte Luft. Also ich habe ja auch über die Ozonwerte berichtet und bei dieser Hitze steigen natürlich auch die Ozonwerte und das heißt, da müssen sich vor allen Dingen Ältere vorsehen, auch Kinder. Das ist schon eine sehr starke Belastung für den Körper. Und in Mahl sind die Grenzwerte, die Werte, ab der die Bevölkerung alarmiert wird, die sind auch viermal überschritten worden, an drei Tagen viermal überschritten worden. Ich muss eigentlich gestehen, ich habe da auf der Nina-Warn-App nichts gefunden. Habt ihr da auch was eingerichtet?
Nur vor Hitze.
Eigentlich muss die Bevölkerung dann gewarnt werden.
Ja, aber das also ist in Mahl, kenne ich seit meiner Teenagerzeit, dass wir jeden Sommer Ozonalarm haben, also dass die Werte deutlich überschritten werden. Wahrscheinlich ist das so normal schon.
Das kann auch sein. Ist auf jeden Fall mal ein Anlass nachzufragen, denn die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Also nächste Woche, Ende nächster Woche wird es zum Glück nicht mehr so heiß wie letzte Woche, aber auch wieder
30 und über 30. Ne?
Könnte sein, kann passieren, ja.
Ja. Ist jetzt über eine Woche im Voraus, der Wetterbericht ist eh immer unscharf, aber so in die Richtung geht's, ja.
Ja, und wir hatten also die kritische Grenze ist da 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und da waren wir tatsächlich wir waren sogar am Mittwoch, also drei Tage vor dieser Bullenhitze, waren wir am höchsten drüber. Es ist nicht immer hundertprozentig parallel mit den Ozonwerten und der Hitze, aber da waren wir über 196 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Ich will uns jetzt auch nicht mit allen möglichen Zahlen
zu hoch auf jeden Fall
langweilen, es war auf jeden Fall zu hoch. Aber das war schon mal schlimmer. Also ich kann mich erinnern, dass mal vor ein paar Jahren so eine richtig lange Hitze war. Kriegt das aber nicht mehr hin. Aber so eine dolle Hitze für kurze Zeit wie jetzt, dachte ich, hätten wir nicht gehabt. Aber habe ich mich getäuscht. Der Rekord war vor 7 Jahren in Mahl. So, da waren es nämlich 41,8 Grad in Mahl.
So viel hatten wir hier schon.
So viel hatten wir hier. Das war der Mahler Hitzerekord und da waren die Ozonwerte so hoch, da waren die bei 247 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft. Also da waren die schon 67 Mikrogramm drüber. Das war schon alarmierend, ja.
Und die letzte längere Hitzewelle hatten wir, glaube ich, vor 11 Jahren, kann das sein? Überleg gerade zurück, war ich gerade umgezogen und habe mich geärgert, dass ich nichts machen konnte, weil Dachgeschoss und 2 Wochen lang brüllende Hitze.
Ich weiß nur, dass damals unheimlich viele ältere Menschen in Paris gestorben sind. Das war, glaube ich, diese Hitzewelle, ne? Mhm.
Ja, ist ja jetzt auch wieder, ich glaube, über 1000 Tote hat Frankreich gemeldet, jetzt über das Wochenende und Köln alleine auch über 100. Mhm. Also das sind schon Zahlen, die sind erschreckend. Ja. Hatten wir jetzt nicht wirklich so Notfälle, ne?
Nicht, dass ich wüsste. Natürlich, man sieht immer mal wieder den Rettungswagen rumfahren. Da haben sicherlich ein paar Leute einen Kollaps, aber dass uns da viel ernsthaft gemeldet worden ist, nicht. Nee, aber in Frankreich oder in Paris, da sieht man auch richtig, wie solche verdichteten Stadträume, wie gefährlich das ist, wenn zu wenig Grün ist an manchen Stellen. Und da geht das ja noch in Mahl. Wir sind ja noch so Mittelfeld. Wir haben ja noch viel Grün durch die Hart auch und durch viele Grünzüge in der Stadt. Und das ist auch ungeheuer wichtig. Wir brauchen diese kühlen Orte.
Ja, weil sonst bist du ja wirklich wie in Paris gefangen oder so. Ich wohne ja in Brassard und gerade so Brassardstraße, da ist ja nicht viel mit Grün. Du hast zwar auch Bäume da entlang, aber es ist halt ziemlich dicht bebaut alles und da merkst du es. Und ich kenne auch so Hochsommer in Berlin oder so. Ja. Du wirst von allen Seiten gebacken. Das ist einfach die Quintessenz. Absolut, und dann hast du halt auch nicht 40 Grad, sondern es fühlt sich nochmal deutlich mehr an, weil das alles in diesem Stein gespeichert wird, im Beton, im Asphalt. Das ist schon übel.
Wo man sich erholen kann, abkühlen kann, das findet man auf der Seite der Stadt Mahl. Die haben eine Karte mit kühlen Orten draufgestellt. Mhm. Aber große Überraschungen sind da nicht. Natürlich im Grün, natürlich in den Parks, in dem Volkspark und so weiter. Ne? Also die Orte, auf die man schon kommt. Ne? Genau.
Da kommt nämlich schon das nächste Thema. Ne?
Genau, wenn ihr in den Wald geht, aufpasse.
Ja, es klingt abgedroschen. Ne? Es ist jedes Jahr dasselbe, aber es ist trotzdem wichtig. Die Waldbrandgefahr, die steigt tatsächlich. Jetzt Sitz, obwohl es ja gar nicht mehr so heiß ist. Ne? Interessant ist eben auf Dauer gesehen nicht unbedingt die Temperatur, sondern eben die Trockenheit. Ja. Und mit der Abkühlung ist ja hier zumindest bis jetzt noch nicht viel Regen gekommen. Jetzt soll es in den nächsten Tagen mal so ein bisschen tröpfeln, ja. Aber das hilft nicht weiter. Mit anderen Worten, ich habe jetzt mal mit einem Förster vom Regionalverband Ruhrgebiet gesprochen, RVR. Die sind Besitzer des Großteils von Hart und Burg. Und der sagt mir, ja, die Waldbrandgefahr ist im Augenblick noch mittelhoch. Das heißt, das ist Waldbrandgefahrenstufe 3, 3 von 5 möglichen. Aber zum Wochenende hin werden wir auf 4 raufgehen, sehr wahrscheinlich. Das heißt also, Leute, überlegt euch, was ihr macht im Wald. Ne? Das sind die alten Geschichten. Ne? Raucher, Zigaretten, also es gibt ein Rauchverbot im Wald. Ne? Also E-Zigarette ist da so ein Grenzfall, aber besser auch nicht, ne? Also kein offene Feuer, kein Grillen, keine Kippen wegwerfen, ja, all das eben. Und vor allen Dingen auch, wenn man mit dem Auto, mit dem Hund an den Waldrand fährt, weil man da spazieren gehen will, achtet so ein bisschen darauf, dass ihr nicht mit eurem heißen Auspuff da in trockenes Gras kommt. Im Grunde so die üblichen Geschichten, klingt abgedroschen, ist aber wahnsinnig wichtig, weil im Augenblick wächst die Anspannung bei den Forstbeamten, auch bei der Feuerwehr. Also wir alle können unseren Feuerwehren und unseren Förstern helfen, indem wir einfach ein bisschen umsichtig handeln. Ne? Also gerne weiter in den Wald, gerne weiter erholen, mit Hund, alleine, wie auch immer, Schatten suchen, die frische Luft atmen, aber einfach ein paar Spielregeln einhalten. Ja. Also das hilft ungemein. Ne?
Ja, und das tun leider nicht alle. Mir ist selbst jetzt im Wald ein Ehepaar begegnet, das hat da wieder munter geraucht und ich habe die dann auch gebeten, wenn sie jetzt doch die Zigarette auf den Boden schmeißen, dann doch bitte auch aus, richtig vernünftig auszumachen. Also da ist dann schon, ja, da wird man dann auch schon dumm angeguckt oder dumm angemacht. Und ich habe versucht, jetzt hier nicht den Platz wahrzumachen, sondern die Leute ordentlich zu bitten. Ja. Aber ja, also das ist schon, da ist schon eine gewisse Unvernunft.
Ne? Ja, zumal man muss sich für alle, die vielleicht so ein bisschen ungläubig auch sind, einfach mal bei YouTube gucken, was so ein, wie schnell so ein Waldbrand oder ein Heidebrand oder so sich ausbreitet. Das ist eine Sache von wenigen Minuten und dann hast du da eine Fläche von hunderten Quadratmetern in Flammen stehen und da reicht eine Zigarettenkippe tatsächlich, ne? Das ist nicht viel mehr.
Ja, also das ist tatsächlich so, der Förster sagt eben auch, dass 95% aller Brandphänomene sind menschengemacht.
Ja, Fahrlässigkeit.
Ne? Ich meine, Fahrlässigkeit, es gibt hier auch noch dieses Sonderphänomen Weltkriegsmunition tatsächlich. Das ist also das ist die einzige Art, wo sozusagen ohne aktuelles menschliches Zutun, was passieren kann. Es gibt im Wald zum Beispiel noch unheimlich viel Munition, Patronen mit Phosphorinhalt. Wusste ich auch alles gar nicht. Ne? Und das kann sich dann auch mal entzünden und dann hat man da was. Ne? Von daher eben auch die Bitte, Leute, wenn ihr im Wald seid, nehmt ein Handy mit. Ja, wenn ihr was beobachtet, ne, bitte sofort melden unter 112. Feuerwehr, die nehmen das auf, ne?
Genau.
Und dann hat man schon die erste Hilfe gegeben, weil es ist ja, wenn was passiert, immer wichtig, dass die Feuerwehr möglichst schnell Bescheid weiß und der Forstbeamte, dass man schnell da ist und dann hat man es in der Regel auch im Griff. Ne?
Genau, ganz kurz in den Wäldern, die der RVR verwaltet sozusagen, da gibt es auch so alle 100 Meter oder so Checkpoints, das sind so kleine Tafeln mit einer Kennziffer. Und wenn ihr diese Kennziffer dann bei der Kreisleitstelle mit angebt beim Notruf, dann wissen die ganz genau, wo ihr seid. Dann braucht ihr keine Koordinaten über Google Maps raussuchen oder so. Dann wissen die sofort, wo ihr steht.
Ja, wobei es gibt auch wirklich gute Nachrichten. Also unsere Wälder hier gerade in Mahl sind sicherer geworden in den letzten Jahrzehnten. Das gilt ganz besonders für die Burg, die eben also ein relativ feuchter Wald ist, wo ein ganz hoher Laubbaumanteil ist, wo der RVR jetzt in den letzten Jahren auch alte Gräben, Abflussgräben wieder verstopft hat. Das heißt, das ist so ein richtiger Schwammwald, der ist eigentlich kaum entzündlich. Da kann man recht sicher sein. Und auch bei der Hart hat man viel gemacht, dadurch, dass man die Baumstruktur verändert hat. Also viel mehr Laubwald, viel mehr Mischwald. Das ist alles viel brandresistenter als früher diese Kiefern-Monokulturen, die man da hatte. Ne? Das war ja so, die Hart hatte ja auch mal eine Rolle zu spielen für den Bergbau. Schnelles Holz musste wachsen da, dass man schnell ernten und als Stempelholz einsetzen kann. Und das waren Nadelgehölze. Ne? Und die waren natürlich viel brandempfindlicher. Und seit Jahrzehnten schon baut man den Wald um, führt immer mal wieder dazu, dass auch mal hunderte Bäume am Stück gefällt werden müssen. Das gefällt nicht jedem Umweltschützer. Ne? Aber Ziel ist immer, Nadelbäume weg, heimische Laubarten her, typischerweise die Eiche, die spielt also da eine ganz wichtige Rolle. Ne? Und das hat dafür gesorgt, dass auch die Hart mit ihren trockenen Sandböden sicherer geworden ist. Also toi, 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 es geht da eigentlich gut aufwärts. Ne? Mhm.
Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass das was bringt tatsächlich auf Dauer und dass die Leute da draußen auch ein bisschen vorsichtig bleiben.
Ja.
Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum letzten Thema. Und wir bleiben jetzt, so ein bisschen in der Natur, in der künstlich erstellten Natur.
Ja.
Wir gehen auf die Halde und du bist im Thema, Heinz-Peter.
Genau.
Ne? Erzähl mir, es geht um Gift.
Ja, um das, was nicht so natürlich ist, unter der Halde. Da leben die Menschen im Mahler Norden ja schon sehr lange mit. Ich habe jetzt mal geguckt, wann habe ich eigentlich zum ersten Mal drüber geschrieben, und das war 2011. Oh. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mich da ein Siedler anrief und sagte, also irgendwas stimmt da mit meinen Pflanzen nicht, die verdorren alle so, das kann doch nicht normal sein. Und dann wurden auch im Zuge dieser Geschichte erhöhte Salzwerte gemessen. Dann gab es immer mehr Messstationen in Marlham und anfangs stellte man dann fest, dass es eigentlich die Salzbelastung da im Boden viel zu hoch war. Später kamen auch noch diese ganzen Umweltgifte dazu, die entdeckt worden sind. Und da wurde jetzt ja auch wieder gemessen. Das ist jetzt der aktuelle Aufhänger. Ich habe über die Messergebnisse berichtet, die schon also bei einem Pumpversuch Ende letzten Jahres festgestellt worden sind. Das musste alles aber auch erst ausgewertet werden, bis wir die vorliegen hatten, dauerte es auch. Und das sind da also alarmierende Werte. Da sind also Benzol darunter, das ist halt ein krebserregender Kohlenwasserstoff, auch andere krebserregende Kohlenwasserstoffe, PAK, sind da gefunden worden. Und das Schlimme ist, dass diese Werte alle viel höher sind als bei bisherigen Messungen. Hm. Und das war also nur ein Bohrloch. Das Bohrloch war so an der Römerstraße. Das ist so auf der Höhe des Haldenrands, Rand der Halde Brinkpforzheide Erweiterung, ne? Die ist da so an der Silbertsiedlung und das ist da so Römerstraße, Hermannstraße, die Ecke. Ne? Und an dieser Grundwassermessstelle, ja, wenn ich jetzt die ganzen Ergebnisse und Zahlen euch um die Ohren hauen würde, dann wäre es wieder, dann gehen die hier rein, da raus. Also der Vorsitzende der Bürgerinitiative Marlham, der Uwe Lienemeyer, hat da aber eine griffige Formulierung gefunden. Das sind 62 Bierkästen mit Gift, die da einem Pumpversuch bei diesem dreimonatigen Pumpversuch allein in einem Bohrloch gefunden wurden. Und die Frage ist, es gibt ja viele Brunnen in Marl und die Frage ist, wie viel ist denn da überhaupt noch? Also es müssen noch weitere Bohrungen gemacht werden, es muss weiter untersucht werden und die RAG hat sich auch verpflichtet, eine Grundwassersanierung zu machen. Das muss jetzt alles untersucht werden. Wie wird das geschehen? Ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich meinen Kommentar gelesen. Ich habe dann auch nochmal mich rausgehängt und gesagt, eigentlich hätte diese Haldenerweiterung nie geschehen werden dürfen, denn nie genehmigt werden dürfen. Jedenfalls nicht zu der Zeit, als man noch nicht genug wusste über diese Belastung im Boden. Mhm. Es gab ja schon Daten damals, Anfang der Nullerjahre, dass da eine Belastung im Boden ist. Das hat das Kreisumweltamt ja auch festgestellt und weitere Messungen gefordert. Und dass man da einfach schon eine Haldenerweiterung genehmigt, ohne dass man da weiß, wie viel Belastung da so im Boden ist, das fand ich nicht in Ordnung. Ja, und das ist ja alles, da ist ja die Halde drüber, ne? Das kann man ja jetzt irgendwie nicht
Ja, da ist die Frage. Ne? Ja, also ich habe mich da letztens auch mal mit einer Expertin unterhalten. Das Problem sind die alten Kokereien, weil die wurden im Weltkrieg häufig bombardiert, so wie Auguste Victoria auch. Ne? Und das heißt, also das Problem war nie der Koks. Der Koks ist eigentlich ungefährlich. Ne? Das Problem waren die ganzen Nebenstoffe, die damals auch gewonnen wurden, wie Phenole und Benzole. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat man das für die Treibstofferzeugung gebraucht, könnte ich mir vorstellen. Oder für andere kriegswichtige Dinge. Jedenfalls, da sind häufig große Behälter getroffen worden, Leitungen getroffen worden. Das heißt, da sind tausende Liter von dem Gift einfach im Boden versickert. Ja, die Kokerei wurde in den 60er Jahren stillgelegt, dann wurden die oberen Gebäude, die Hochbauten wurden abgetragen, aber mit dem Boden hat man nichts groß gemacht. Ja, und dann kam man auf die glorreiche Idee, wir schütten das mal alles zu.
Ja, und damals dachte man, das reicht dann. Ne?
Ja, also der Grundgedanke ist, wenn man etwas zuschüttet, zum Beispiel mit einer Bergehalde, dann kann von oben kein Regenwasser mehr kommen und diese Giftstoffe lösen und weiter transportieren. Mhm. Aber das scheint offenbar nicht gewirkt zu haben.
Das war ein frommer Wunsch.
Genau. Ja. Oder um einen anderen Ansatz zu wählen, die Expertin, mit der ich jetzt gesprochen habe, die sagt zum Beispiel zum AV-Standort 3.7, da wo jetzt die Zeche abgeräumt wird, wo Industrie entstehen soll. Ja, Gott sei Dank haben wir hier keine Kokerei, sonst hätten wir eine umfangreiche Bodensanierung vornehmen müssen. Das heißt, keine Ahnung, hunderttausende Kubikmeter an verseuchtem Boden abtragen, entfernen, auf eine Deponie aufbringen, so um das mal so zu Ende
zu fantasieren. Muss man nur mal nach Datteln gucken, die haben nämlich genau das Problem gehabt und da musste das... Lass mich nicht lügen, 2 Meter oder so ausgekoffert werden. So. Also du musst da erstmal unfassbar viel Erde dann abtransportieren, speziell entsorgen, wieder das Becken auffüllen und so weiter. Also das war hochkompliziert.
Ja. Und man war da damals auch, was Umweltrichtlinien angeht, ja total schmerzfrei. Also ich habe mit einem späteren Ingenieur gesprochen, der war als Jugendlicher, man muss sich das vorstellen, in den 50er Jahren noch mit 14 hat er da in der Kokerei gearbeitet.
Ja, da fing das damals an.
Ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich wollte noch eine Stellungnahme von ihm bringen und mit ihm durchsprechen. Er hat das jetzt noch nicht so genehmigt.
Ich kann mir vorstellen, worauf es hinausläuft, aber ich kenne diese Geschichten auch von anderen.
Ja, also da regnet es, so viel kann ich sagen, da regnet es manchmal an Schadstoffen und dann wurde gesagt, ach komm, mach einfach weiter und solche Geschichten hat er mir erzählt. Ne?
Ich kenne auch so Geschichten von ehemaligen Chemikanten, so in den 50ern noch, da wurde dann auch gesagt, hör mal, das Fass da hinten, da ist eine Fläche, kipp mal aus, fertig, dann ist das weg.
Ja, also es war ein völliger schmerzfreier Umgang mit Stoffen, von denen man damals aber auch noch nicht wusste, wie gefährlich sie waren. Ja. Also PCB, eines der schlimmsten Umweltgifte, ist ja im Grubenwasser, ne? In der Grube und da wusste man, das wurde halt als Brandschutz genutzt und man hat erst in den 60er Jahren rausgefunden, wie gefährlich das eigentlich ist. Und dann wurde es auch später, viel später erst verboten.
Ja, das ist wie mit Asbest. Gab es ja sogar Asbest-Zigaretten, weil die gesünder sind und sowas. Da muss man sich mal vorstellen. Asbest-Zahnpasta habe ich auch letztens gesehen. Naja, das sind alles so das Erbe des Bergbaus, weil man sich damals nicht so Gedanken gemacht hat. Gibt es da jetzt, wie es jetzt weitergeht, da schon Ideen?
Es wird weitere Versuche geben. Die RAG wird sich mit der Bergaufsicht abstimmen, wie da saniert werden kann. Da muss natürlich auch, dieser Pumpversuch musste natürlich auch von der Stadt Marl genehmigt werden, weil das wird ja es wird vorher gereinigt, das Grundwasser natürlich. Also da werden jetzt nicht die ganzen Schadstoffe so ins Abwasser eingeleitet, aber das Wasser, das aus diesem Bohrversuch stammt, das gereinigte Grundwasser wird dann in die städtische Kanalisation eingeleitet. Auch die Stadt muss das ja erst genehmigen. Also wir werden da in den Ausschüssen, im Umweltausschuss und da werden wir auch noch einiges hören darüber. Also wir bleiben an dem Thema dran, auf jeden Fall.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und dann gucken wir erstmal aufs Wochenende. Es gibt zwei große Veranstaltungen. Und zwar beide mit Musik. Und in der St. Pius-Kirche, da gibt es nämlich wieder Sakropop. 30. Mai ist 30 Jahre Sakropop. Und zwar spielen da zwei Bands und ein Chor. Das sind Maranatha, alte Bekannte schon, dann der Chor Polsum Intakt und die Liveband aus Lüdinghausen. Die drei werden das Programm gestalten. Startet Samstag 19 Uhr, Eintritt ist frei und Spenden werden aber gerne gesehen, denn die gehen an die kleine Oase nach Datteln. Und da tut ihr auf jeden Fall was Gutes. Es gibt natürlich auch Essen und Trinken und das ganze Programm dauert in etwa 3 Stunden. Und als jemand, der früher als freier Mitarbeiter da jedes Jahr hin musste, muss ich sagen, es hat immer Spaß gemacht. Schöner Abend, muss man einfach sagen. Also wenn ihr einen schönen, ja, gemütlichen Abend mit guter Musik haben wollt und schön gesellig, dann geht da auf jeden Fall hin. Ansonsten haben wir quasi parallel bei Mutter Vogel oder Bikertreff Vogel das Haldenglühen mit dem Rockorchester Ruhrgebiet. Die spielen ab 20 Uhr. Navi-Adresse ist Malerstraße 321 und die werden dann natürlich auch einige Evergreens wieder mit dabei haben. Vorverkauf 28 Euro an der Abendkasse, falls es dann noch Tickets gibt, 32 Euro. Und online bestellen könnt ihr das direkt beim Rockorchester Ruhrgebiet oder ihr fahrt einmal beim Bikertreffvogel vorbei, da gibt's die Karten dann auch so direkt auf der Hand. Und das ist das Wochenende. Es gibt auch noch ein Sinfoniekonzert im TM am Samstag, aber das ist leider ausverkauft, sonst wären wir darauf auch nochmal eingegangen. Die Musikgemeinschaft lädt nämlich ein, aber soweit ich das gerade sehen konnte, leider volles, was heißt leider volles Haus, für die ist das ja wunderbar. Nur für alle, die noch hin wollten, die müssen sich das nächste Mal dann schon mal im Kalender ankreuzen. Dann würde ich sagen, danke euch beiden.
Ja, sehr gerne.
Danke euch da draußen und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.